Liebe Gemeinde, wenn wir unsere Kinder segnen, so wie wir das heute im Gottesdienst gemacht haben, oder auch wenn wir uns selber unter Gottes Segen stellen lassen, dann hat das etwas mit dieser tiefen Sehnsucht in uns zu tun, dass unser Leben, dass das Leben unserer Kinder gelingen möge. Dass Segen auf ihrem Leben liegt tatsächlich. Wir beten ja nicht nur um Segen, damit das Leben irgendwie akzeptabel vonstatten geht, ne, und man sagen kann, ja, war okay. Das ist nicht das, was wir mit dem Segen verbinden. Wir segnen, damit wir von Gottes Reichtum, von seiner Fülle, von seiner Kraft, von all dem Guten, was Gott für uns Menschen möchte, etwas bekommen und unser Leben davon geprägt ist, von diesem Guten von Gott. Wann bist du glücklich, lieber Mensch? Kennt ihr die Sehnsucht nach Glück? Ich habe mich gefragt, gibt es eigentlich einen Unterschied? Ich hatte erst überlegt, ob ich die Reihe oder die Predigt nenne, Sehnsucht nach Zufriedenheit. Gibt es einen Unterschied zwischen einem glücklichen und einem zufriedenen Menschen? Ich habe dann gedacht, naja, vielleicht muss man einfach nur in die Augen von jemandem schauen, der sagt, ich bin zufrieden. Und dann in die Augen von jemandem schauen, der sagt, ich bin glücklich. Ich glaube, dass da tatsächlich noch ein großer Unterschied besteht. Ich bin glücklich. Es geht nicht darum, Glück zu haben, denn das klingt nach einem kurzen Moment, da sehen wir uns auch mal danach, dass wir auch mal Glück haben im Leben, sondern es geht darum, glücklich zu sein. Es geht um eine grundsätzliche Lebensqualität, dass wir glücklich sind. Es gibt in der Bibel erstaunlicherweise, wir denken vielleicht, ach, das ist ja so ein hochgegriffenes Thema, Glück, ist das wirklich so wichtig? Es gibt in der Bibel sehr, sehr viele tiefe Texte, die sich mit dem Thema Glück beschäftigen. Die Seligpreisung Jesu zum Beispiel, eines der bekanntesten, größten Texte, die uns von Jesus überliefert worden sind, ein verrückter Text, den man sich hineindenken muss, erzählt zum Beispiel etwas vom Glücklichsein. Preist Menschen in bestimmten Situationen glücklich. Heute soll es um den ersten Psalm gehen, den Jesus ziemlich sicher mit seinen Seligpreisungen, mit seinen Glückspreisungen zitiert hat. Hier in diesem ersten Psalm wird uns erzählt, wie ein Mensch glücklich werden kann und wie er nicht glücklich ist und wird. Ich möchte uns den Text vorlesen. Psalm 1. Gut zu finden, ungefähr in der Mitte der Bibel. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Man kann auch anders übersetzen, wohl dem, der nicht wandelt im Rat oder wohl dem, der nicht geht im Rat der Gottlosen, glücklich der, der nicht geht im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern der ist glücklich, der seine Lust hat am Gesetz des Herrn und sinnt über sein Wort nach Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern die sind wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen, der wird vergehen. Es ist ein sehr emotionaler Text, wenn man ihn auf sich wirken lässt, dieser erste Psalm. Und ich habe mich gefragt, ja, vielleicht ist das ja tatsächlich eine große Sehnsucht in uns, dass wir glücklich werden in unserem Leben. Dass man uns glückliche Menschen nennt. Wie gesagt, vielleicht wird auch mancher denken, naja, komm, Glück ist so hochgegriffen, darum geht's doch nicht im Leben. Aber das erste Wort, mit dem dieser Psalm und damit alle Psalmen, die folgen werden, beginnt, ist das Wort Glück, glücklich. Und man sagt, dieser erste Psalm, auch die ersten beiden Psalmen, sind wie das Tor der Psalmen, durch das man tritt. Das heißt also, wenn ich durch dieses Tor trete, indem ich diesen Psalm, diesen ersten Psalm lese, bedeutet das, es wird auch in den anderen Psalmen um Glück gehen. Wir haben gerade Psalm 23 gesungen miteinander. Wenn dieser Text nicht etwas erzählt vom Glück, trotz dessen, was ein Mensch erleben kann, dann weiß ich auch nicht. Oder viele andere Psalmen, selbst die Klagepsalmen, tragen eine tiefe Sehnsucht in sich nach Glück. Das erste Wort der ganzen Psalmen, das Eingangstor, ist das Wort glücklich. Das Tor zum großen Gebetsbuch. Ja, es geht um Glück, um nichts weniger als das, wenn wir durch dieses Tor der Psalmen gehen. Bist du glücklich? Ich frage nochmal. Was fehlt dir zum Glück? Was hält dich ab vom Glück? Wonach sehnt sich dein Herz? Der Psalm Nummer 1 gibt uns eine Antwort auf diese Sehnsucht. Eine weise, eine tiefe Antwort. Wie glücklich sein, naja, funktioniert ist vielleicht das falsche Wort, aber wie glücklich sein möglich ist und wie nicht. Und es sind drei wichtige Bilder, die in diesem Psalm auftauchen und die uns etwas schenken können, wenn wir sie auf uns wirken lassen. Erstmal werden drei Dinge benannt über den glücklichen Menschen, die er meiden soll. Es wird gesagt, er geht nicht im Rat der Frevler, er steht nicht auf dem Weg der Sünder und er setzt sich nicht hin in den Kreis der Spötter. Hat mir meine Oma oft gesagt, sitz nicht, wo die Spötter sitzen. Ich weiß nicht, ob sie das gemeint hat, was der Psalm ausdrücken wollte. Versuchen wir mal ein bisschen einzutauchen. Aber ganz spannend ist, dass hier uns eine Spiritualität des Weges geschenkt wird. Wenn wir an unser Leben denken, haben wir ja einen Lebensweg vor Augen. Und es geht hier um die Spiritualität eines Weges. Und es gibt verschiedene Intensitäten, wie wir auf unserem Lebensweg unterwegs sein können. Und diese drei verschiedenen Intensitäten werden uns hier genannt. Wer geht, also jemand, der unterwegs ist, in Bewegung ist, der kann sich korrigieren, der kann in seiner Bewegung sich verändern. Ja, ich kann mich entscheiden, gehe ich nach links, gehe ich nach rechts, gehe ich geradeaus, den Berg hoch oder runter. Ich kann meinen Weg verändern, wenn ich in Bewegung bin. Wenn ich auf dem Weg stehen bleibe, weil mich zum Beispiel etwas in den Bann zieht, dann ist das ja schon ein Moment, wo ich ausharre. Wer mit Kleinkindern unterwegs ist, der kennt das gut. Die können bei jedem kleinen Stein stehen bleiben und staunen darüber und sich ablenken lassen von dem Weg, weil sie Dinge entdecken, die sie spannend und wichtig finden. Sie werden gefesselt davon. Also da bleiben wir schon mal stehen und gucken mal. Und dann gibt es auf dem Lebensweg noch eine dritte Art, man setzt sich hin. Man könnte auch sagen, man wird sesshaft, man schlägt Wurzeln. Das ist so die höchste Steigerung. Wie gesagt, in diesen ersten Zeilen wird das Gegenteil vom Glück beschrieben. Wenn du hingehst zum Rat der Frevler, das ist die erste Stufe, die dich abhalten kann vom Glück. Was heißt das? Die Frevler, das ist ja ein uraltes Wort, das hat Luther damals so benutzt, um das zu übersetzen. Im Hebräischen, wenn man sich die verschiedenen Stellen anguckt, die da vorkommen, geht es immer um die Machtelite. Also wenn über Frevler etwas erzählt wird, geht es um die Menschen, die machthungrig, machtgierig waren und die sich wenig um Gottes menschenfreundliche Art und Weise geschert haben, um seine Satzungen. Also zum Beispiel um die Frage, wie geht es den Armen, wie geht es den Schwachen in dieser Welt, wie geht es den Menschen, die ausgestoßen sind, interessierte die nicht, die Frevler. Es waren Menschen der Rücksichtslosigkeit und auch der Brutalität. Es ging ihnen nur um sich selbst und ihre eigenen Interessen. Und der Psalm erzählt uns also, von solchen Leuten, lass dich nicht beraten, hol dir keinen Rat ein. Lass dich nicht verführen von ihrem Wandel, der scheinbar nach außen hin Glück verspricht. Das macht dich aber nicht glücklich, wenn du dir da Rat holst. Und wenn du dann noch auf dem Weg der Sünder stehen bleibst, wenn es dich in Erstaunen versetzt, wie deren Leben funktioniert, die mit Gott nichts zu tun haben wollen, dann führt dich das weg vom eigentlichen Glück, das Gott dir verspricht und geben möchte. Lass dich nicht in ihren Bann ziehen. Und dann die höchste Steigerung ist der Spott derer, die so leben, scheinbares Glück haben und dann auch noch schlecht und niederträchtig über andere herziehen. Rücksichtslose Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben wollen, die aber dann über das Lebenskonzept von anderen herziehen, mach da nicht mit. Es wird dir nicht gut gehen, wenn du bei diesem Spiel mitspielst. Die Bibel will natürlich nicht, dass wir menschenscheu werden. Meine Oma hätte es vielleicht gewollt, werd lieber menschenscheu. Zieh dich immer hin und wieder zurück. Ja, sitz nicht rum mit den Leuten, die nichts Gutes von dir wollen. Aber das meint die Bibel nicht. Also in dem Sinne, dass wir uns zurückziehen, dass wir nur noch für uns selber sind und alles andere meiden, was uns vom Leben abhalten könnte. Jesus hat ja schließlich auch nicht so gelebt. Ganz im Gegenteil, er saß mit Menschen zusammen, die in den Augen der Gesellschaft nicht würdig waren. Er hat sich mit Menschen eingelassen, an den Tisch gesetzt, mit Sündern Gemeinschaft gehabt, weil es um was anderes ihm ging. Aber Jesus hat sich nicht den Rat von den Rücksichtslosen geholt. Er hat sich nicht ablenken lassen und vor allem hat er sich nicht verführen lassen, andere zu missachten und auf andere herabzusehen. Seine Seligpreisung, sein Glück erzählt eine ganz und gar andere Sprache. Wir müssen uns nur die Seligpreisung durchlesen, von wem er da erzählt. Also dieser Psalm sagt uns, seid nicht an dem falschen Ort, wo ihr nicht hingehört. Es ist eine dreifache Abgrenzung, die unser Leben ins Unglück führen würden, lassen würde. Und dann kommt das große Sondern. Es gibt auch eine positive Ausrichtung in diesem Psalm. Der andere Weg, das, wie es gelingen kann, der Segen verheißt, der tiefe Zufriedenheit und sogar Glück verheißt. Was macht der glückliche Mensch nun anders in unserem Psalm? Ich glaube, dass er seiner Sehnsucht eine Richtung gegeben hat. Er hat seine Lust am Wort Gottes, steht da. Lust an Gottes Weisungen. Da ist ein Mensch, der hat Lust an Gott. Er hat ganz andere Lustempfindungen als die Mächtigen, die Gottlosen, die Gewissenlosen. Seine Lust ist eine tiefe Sehnsucht nach Gottes Wesen, nach seinen Werten und nach seiner Nähe. Der Unterschied, der entscheidende Unterschied, ist unsere Lust, wohin wir unsere Sehnsucht lenken. Das ist vielleicht nicht das Wort, was wir nehmen, um unseren Glauben an Gott zu beschreiben, Lust. Und ich würde euch auch gerne sagen, das ist etwas Passives, was da beschrieben wird. Etwas, was einem einfach von Gott geschenkt wird und gut ist. Aber es ist nicht so. Da wird nichts Passives erzählt. Zumindest noch nicht an dieser Stelle. Es geht hier um etwas sehr, sehr Aktives. Es geht am Ende um die Frage, wie will ich denn leben? Was soll mein Herz füllen? Wohin lenke ich denn meine Lust? Lust am Wort Gottes zu haben, Lust an Gott zu haben, ist etwas anderes, als einfach zu gehorchen und Geboten zu folgen. Lust an etwas zu haben, ist etwas Sehnsüchtiges, Lebensveränderndes. Es füllt mich, es füllt meine Zeit, es füllt meine Gedanken aus. Liebe Gemeinde, Glaube ist ein Geschenk, ja, so wie die Gnade und die Liebe ein Geschenk ist. Aber ich will gerne von diesem Psalm lernen und auch verstehen, dass ich mit dem, was gut für mich ist, auch beschäftigen muss und auseinandersetzen sollte. Dass ich die Lust in mir schüre danach. In den letzten Monaten hat sich auch viel an und in Gemeinde verändert. Nicht nur bei uns, an ganz, ganz vielen Stellen in der Gesellschaft, in den Kirchen, in den Gemeinden. Viele haben sich ins Private nach dieser Corona-Zeit zurückgezogen. Und man sagt dann, das brauche ich gerade. Ich habe verstanden, dass ich das brauche. Und ich kann das verstehen. Ich kann das gut verstehen, es geht mir oft nicht anders. Aber ich weiß auch, dass ich meiner Sehnsucht eine Richtung geben muss. Und irgendwann habe ich mal entschieden, dass es einen Meister meines Lebens gibt. Und der bin nicht ich, dieser Meister. Ich will die Sehnsucht in mir schüren, dass Gottes Weisungen, sein Wort, seine Liebe immer mehr an Bedeutung in meinem Leben gewinnen. Der Glückliche hat Lust darauf, er murmelt, er spricht darüber, es beschäftigt ihn, es macht ihn unruhig, leidenschaftlich, glücklich. Es geht hier nicht um Pflicht, sondern es geht tatsächlich um Lust, um Glück, aber auch das muss man schüren. Also was macht Lust? Es sind nicht die Gebote, die Drohungen, nicht die Dinge, die wir nicht verstehen können, sondern es sind die Dinge, die uns geschenkt sind und die wir verstehen können. Die schönen Dinge, das, was uns die Bibel sagt, was Gott uns an Lebensfreude, an Glück, an Überraschung schenkt. Die Gnade, die Liebe, die Vergebung, die Chance, immer wieder neu anzufangen. Dass die Sünden, die Schuld nicht das letzte Wort über mich sprechen, sondern Gottes Gnade. Das ist das göttliche Fundament von Glück. Und wir müssen uns damit beschäftigen, wir müssen uns das immer wieder erzählen, weil es uns in die richtige Richtung aufstellt für unser Leben. Und wenn ich mich derzeit von meinen dunklen Gedanken, von dem Weltgeschehen, von der schürenden Angst einfangen lasse, dann verändert das meine Lebensfreude. Es verändert mein Glücksempfinden. Meine göttliche Richtung, zu der ich eigentlich berufen habe, verändert das. Ich muss mir Gottes Wort, ich muss mir seine Richtung immer wieder neu sagen lassen. Dass ich wieder lerne, ich bin geschaffen worden. Nicht Zufall, nicht Schicksal. Mich hat jemand gewollt, ins Leben gerufen und gesegnet. Dass Gott uns aus lauter Liebe ins Leben gerufen hat. Du bist gewollt. Und dein Gott, dein Schöpfer, ist die Liebe. Und meinst du wirklich, er will, dass die Dunkelheit dein Herz gewinnt? Also lest da mal nach, murmelt die Heilige Schrift, sein Wort, lasst es euch wieder auf eurem Herzen zergehen. Du wirst unglaubliche Entdeckungen machen. Gott, das größte Abenteuer. Gott will uns gewinnen, damit wir in seiner Perspektive leben. Und es hat was mit Glück zu tun, mit Glücklichsein. Und wenn wir etwas mit Lust tun, dann tun wir das mit unserem ganzen Herzen. Jetzt können wir natürlich fragen, wie geht das denn? Und ich bin mir nicht ganz sicher, vermutlich, weil es etwas mit dem Geheimnis unserer Persönlichkeit zu tun hat, wie das geht, dass in uns Lust geschürt wird. Und vielleicht wisst ihr selber viel besser als ich, wo eure Sehnsucht nach ruft in euch. Aber vielleicht hilft es tatsächlich, neugierig zu sein wie ein kleines Kind. Genauer hinzuschauen, mal stehen zu bleiben und nachzufragen und hinzuhorchen, Gott suchen und nach ihm fragen, Gottesdienst erleben miteinander auf verschiedenen Ebenen unseres Daseins, sich wieder berühren lassen, Interesse haben, Zeit investieren, dich wieder beschäftigen mit Gott und seiner Liebe und ihn nicht nur zur Nebensache machen. Das passiert nicht einfach so, die Lust. Das ist doch in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen auch so. Je mehr uns ein anderer bedeutet, desto mehr müssen wir doch eintauchen, tiefer gehen und nicht glauben, das kommt schon von alleine. Schürt den Hunger nach dem Wort Gottes. Wie entsteht in euch Lust? Und wenn ihr das ahnt, dann versucht das doch mal auf dieses Thema, auf wahrscheinlich das wichtigste Thema eures Lebens zu beziehen. Dann kommt ein weiteres Bild nach dem Weg in diesem Psalm vor, der Baum, der an Wasserkanälen gewachsen ist, hingestellt wurde. Das ist jetzt was Passives, das hat Gott gemacht. Gott stellt den Menschen, diese Art von Mensch, an Wasserbäche. Nicht nur ein Fluss, sondern mehrere Wasseradern. So ein Mensch, so ein Glückspilz, der seine Lust und Sehnsucht in Gottes Richtung lenkt, der wird erleben, dass er wie ein Baum ist, der an Wasserkanäle gepflanzt ist. Was für ein Glück. Gott möchte uns so pflanzen, dass wir einen Überfluss haben. Nicht nur, ich bin zufrieden, ich bin glücklich. Das möchte Gott für uns. Und so ein Baum, der so gepflanzt ist, der muss sich keine Gedanken darüber machen, ob er genug Kraft zum Leben bekommt. Der ist ständig im Kontakt mit dem lebensspendenden Wasser. Er bekommt immer alles, was er wirklich braucht. Er bleibt frisch. Und er bleibt stark. Ein Mensch, der sich an die Quelle des Lebens angedockt hat, der seine Wurzeln in diese Quelle legt, der ist fest verwurzelt in der göttlichen Kraft. So verwurzelt, dass er auch die Widrigkeiten des Lebens gegenüber standhalten kann. Und wie gesagt, die Psalmen erzählen von allen Lebenslagen, die ein Mensch überhaupt nur empfinden kann. Und dann wird er Frucht. Wird es Frucht geben, wird uns weiter erzählt. Es wird Frucht geben zur richtigen Zeit. Die Menge ist nicht wichtig, sondern dass es Frucht gibt. Wenn es drauf ankommt, zur rechten Zeit, wird es sie geben. Da fädelt ein anderer die Dinge ein. Auch hier ist jetzt plötzlich nichts oder nichts Aktives schon, aber nichts, was ich sozusagen mache, sondern es wird an mir gemacht durch Gott. Und es wird weiter erzählt, es ist ein Baum, dessen Blätter nicht verwelken. Auch im Alter nicht. Blätter sind im Orient unglaublich wichtig gewesen. Sie geben Schatten und Schutz gegen die Sonne. Und es wird uns in der Bibel erzählt, dass es die Idee gab, dass Blätter heilende Wirkung haben. Sie haben heilende Kraft. In der Offenbarung später wird das himmlische Jerusalem so beschrieben, dass es da einen Strom gibt, auch Wasser. Und rechts und links steht der Baum des Lebens. Und an den Blättern dieser Bäume, so steht es geschrieben, heilen die Wunden der Völker. Also die Blätter haben heilende Kraft. Gott verspricht Glück, weil er uns ans Wasser baut, weil Heilendes von uns ausgeht. Und die Früchte sind gedacht für die Menschen um uns herum, was anderen zugute kommt, dass man das teilt, was man hat. Das ist das gegenteilige Leben der Frevler, der Ungerechten. In dieser göttlichen Idee vom Leben bin ich ein geschenkter, beschenkter Mensch und andere werden durch mich gesegnet und beschenkt. Und in der Gemeinschaft, die wir hier erleben miteinander, können wir das einüben. Das passiert auch nicht einfach so. Wir erinnern uns gegenseitig daran, lassen uns ausrichten und von Gottes Wort aufrichten und lassen uns Jesu Worte in uns nachklingen, dass es etwas bewirkt in unserem Leben. Also der Psalmist beschreibt hier einen Menschen, der gewachsen ist, der sich selbst glücklich nennt und den andere glücklich nennen. Und er beschreibt das an einem Bild, das in mir die Sehnsucht weckt und ich denke, ja, das möchte ich auch gerne erleben. Ich möchte auch gerne so verwurzelt sein in Gott, dass ich das erlebe. Glücklich ist, wer an der Weisung Gottes gefallen hat. Er wird sein wie ein Baum gepflanzt an Wassergräben. Glücklich sind, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind, denn ihnen gehört die neue Welt Gottes. Glücklich sind die Trauernden, denn sie werden Trost finden. Glücklich sind die Friedensstifter. Sie werden die ganze Erde besitzen. Glücklich sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glücklich sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Glücklich sind die Friedensstiftenden. Gott wird sie seine Kinder nennen. Glücklich deshalb, weil sie trotz der Niedrigkeiten des Lebens, trotz der gefühlten Verlassenheit in Gott eine tiefe Heimat haben. Gewurzelt in den Fluss der Liebe Gottes. Gewurzelt in der Gegenwart der Liebe, die uns auch dann zu tragen vermag, wenn alles um uns wankt und wir das Gefühl haben, ins Bodenlose zu fallen. Aber dort am Boden findet sich immer die Gegenwart Gottes. Amen.